Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Einen schönen guten Abend. Überfüllte Flughäfen, Menschen, die ihre Heimat verlassen aus Sorge vor Drohnen und Raketen. Frauen, Kinder und Männer in Angst vor dem Krieg. In Israel, dem Libanon und dem gesamten Nahen Osten halten derzeit die Menschen den Atem an. Der nächste große Krieg scheint nur noch eine Frage von Stunden oder Tagen. Tim Aßmann in Tel Aviv, was ist von dieser Sorge und Angst zu spüren bei Ihnen in Israel?
Ja, das hängt ein bisschen ab, Herr Heinlein, davon, auf welchen Teil Israels man schaut. Ganz besonders große Sorge haben natürlich die Menschen im Norden Israels, in der Region zwischen der libanesischen Grenze und Haifa, konkreter natürlich auch rund um die Großstadt Haifa herum. Da sind die Erinnerungen dann doch noch recht frisch an das, was 2006 war, der letzte große Krieg zwischen Israel, der erste große Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon. Und die Hisbollah wird von vielen als sehr hochgerüstet eingeschätzt. Deren Raketenarsenal wird auf zu ca. 100.000 bis 150.000 geschätzt. Und natürlich hat man große Sorge, dass da so viel geschossen wird, dass eben die Flugabwehr überfordert wird. Heute kamen Drohnen aus dem Libanon geflogen. Hisbollah hat sich dazu auch bekannt. Es kam zu Verletzten bei Explosionen in der Stadt Naharija oder in der Nähe der Stadt Naharija. Das ist an der Grenze im Norden Israels zum Libanon. Und es ist also die Furcht groß, dass da auch im großen Stil dann evakuiert werden müsste, dass große Schäden bei der zivilen und auch der militärischen Infrastruktur entstehen könnten. Aber wenn man sich so im Alltag mit den Israelis unterhält, dann ist es eben auch viel demonstrative Gelassenheit. Man hat hier natürlich große Erfahrung im Umgang mit solchen Situationen. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Menschen natürlich trotzdem besorgt sind.
Drohnen aus Israel, und es gab ja direkt die Antwort von der israelischen Luftwaffe. Ist das eine Art Muskelspiel derzeit zwischen der Hisbollah und Israel, eine Art Abtasten?
Ja, es ist schon ein bisschen mehr als ein Abtasten. Es ist ja eine Auseinandersetzung, die wir jetzt seit dem 7. Oktober schon erleben, die immer an Intensität auch noch ein kleines bisschen zugenommen hat, die sich täglich abspielt. Ich habe heute schon ein bisschen beschrieben, Israels Luftwaffe hat auch Angriffe im Südlibanon geflogen. Dabei kamen bei der Bombardierung eines Gebäudes, in dem wohl Hisbollah-Kämpfer gewesen sind, mindestens 5 Menschen ums Leben. Dann hat vorhin Hassan Nasrallah, der Anführer der Hisbollah in Beirut, gesprochen. Mehr oder weniger mit Redebeginn waren Überschallknalle israelischer Kampfflugzeuge, so wird es eingeschätzt, über Beirut zu hören, also auch ein Signal der Kraft, der Stärke. Nasrallah wiederum hat Israel gedroht. Also da sind die Zeichen, stehen die Zeichen ganz eindeutig nicht auf Entspannung, und in Israel erwartet man weiter eben diese Vergeltungsattacke durch den Iran und dessen Verbündete, und da spielt die Hisbollah tatsächlich die zentrale Rolle.
Und vor diesem Hintergrund geht ja auch der Krieg im Gazastreifen weiter, also ein Mehrfrontenkrieg. Wie gut ist denn die Armee vorbereitet auf diese Multitasking, auf diese Multifront?
Ja, also man fühlt sich natürlich gut vorbereitet. Man kennt aber eben auch die Herausforderung. Ich habe ja schon erwähnt, dass eben die Sorge da ist, dass die Luftabwehr zeitweise überfordert werden könnte, wenn viel geschossen wird. Noch dazu muss man sich, Sie haben es gesagt, an mehreren Fronten vorbereiten. Israel hofft einmal mehr, vergleichbar mit der Situation Mitte April, eine Art Bündnis auch zusammenzubekommen, an dem sich dann eben auch möglicherweise arabische Nachbarländer beteiligen könnten, um eben einen solchen Angriff abzuwehren. Das ist so ein bisschen die Hoffnung. Und insgesamt sagt man natürlich, wenn wir hart angegriffen werden, werden wir auch hart zurückschlagen. Und das beflügelt dann eben die Sorgen vor einer weiteren Ausweitung des Konfliktes, indem man eben aus dieser Eskalationsspirale, in dem die Konfliktparteien da eben nicht mehr herausfinden.
Wie wichtig ist für Israel in diesem Zusammenhang die militärische Unterstützung aus dem Ausland?
Also es ist für Israel sicherlich von zentraler Bedeutung, dass die USA gesagt haben, wir werden euch bei eurer Verteidigung unterstützen. Und ja auch ganz klar Signale gesendet haben mit der Entsendung eines weiteren Flugzeugträgers in die Region. Auch andere Länder sind präsent. Da baut man eben auch auf die Erfahrung aus dem April. Aber sicher ist für Israel momentan eben auch entscheidend, dass man selber dann überlegt, wie können wir reagieren? Ja, wie stark wird dieser Angriff ausfallen? Welche Schäden werden da erreicht werden oder erzielt werden? Und das wird entscheidend darüber, wie es in dieser Eskalationsspirale weitergeht.
Vielen Dank, Tim Aßmann in Tel Aviv. Die Angst vor einem neuen Krieg wächst nicht nur in Israel, im gesamten Nahen Osten, auch international große Sorge vor einem weiteren Blutvergießen. Die Appelle zur Besonnenheit allerdings scheinen von den Konfliktparteien nicht gehört zu werden. In Deutschland bereitet man sich deshalb offenbar vor auf mögliche Evakuierungseinsätze. Unterdessen geht die Debatte um eine mögliche militärische Unterstützung Israels weiter. Aus Berlin dazu Stefan Dietjen.
Als Angela Merkel im Frühjahr 2008 vor dem israelischen Parlament von der Sicherheit und Existenz Israels als Teil deutscher Staatsräson sprach, warfen Kritiker der damaligen Bundeskanzlerin vor, ein uneinlösbares Versprechen abgegeben zu haben. Joachim Gauck ging später als Bundespräsident sogar offen auf Distanz zu Merkel. Er wolle sich die Szenarien gar nicht ausmalen, die die Kanzlerin in enorme Schwierigkeiten bringen könnten. Genau diese Szenarien aber drohen jetzt zur Wirklichkeit zu werden, wenn der Iran und die vom Iran unterstützten Hisbollah-Milizen aus dem Libanon zu den erwarteten Vergeltungsschlägen gegen Israel ausholen.
Wir können nicht einerseits von Israels Sicherheit als Staatsräson sprechen und dann von der Seite kommentieren.
Mit diesem Satz hatte der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter letzte Woche im Deutschlandfunk eine Diskussion über eine militärische Unterstützung Israels angestoßen. Auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, und der Zentralrat der Juden hatten gefordert, Deutschland müsse Israel im Fall eines Angriffs militärisch beistehen. Die Bundesregierung bemüht sich indes, das Thema fern von sich zu halten.
Es ist eine hypothetische Frage, über die ich hier nicht spekulieren will,
erklärte gestern der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner. Heute zeigte sich auch der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frey, zurückhaltend zu den Forderungen seines Kollegen Kiesewetter.
Ja, ich glaube, man muss in der jetzigen Situation sehr vorsichtig sein mit solchen Forderungen.
Öffentliche Diskussionen seien im Augenblick nicht hilfreich, sagte Frey dem Fernsehsender RTL-NTV. Wichtig seien vor allem diplomatische Bemühungen um eine Deeskalation.
Da muss sich Deutschland auch engagieren und es muss am Ende darum gehen, dass wir Israel kraftvoll unterstützen. Aber ich glaube, das tun wir derzeit nicht mit öffentlichen Debatten über Waffenlieferungen.
Wie angespannt die Lage im Nahen Osten ist, wird zugleich in den immer drängenderen Aufforderungen an alle deutschen Staatsbürger deutlich, den Libanon zu verlassen. Die Bundesregierung stellt sich auf massive israelische Militäroperationen ein. Nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums werden seit Tagen Evakuierungsmaßnahmen international vorbereitet und abgestimmt. Es geht dabei auch um die Angehörigen der UN-Friedenssicherungsmission UNFIL im Libanon, an der 48 Nationen beteiligt sind. Die Bundeswehr nimmt mit Marineeinheiten vor der libanesischen Küste daran teil. Im Libanon selbst sind mehr als 2000 Deutsche in der Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes registriert. Verschiedenen Medienberichten zufolge bereiten sich auf Zypern stationierte Lufttransporteinheiten der Bundeswehr auf Evakuierungsflüge vor. Ob das im Fall einer Eskalation aber noch möglich wäre, ist nach Einschätzung des Auswärtigen Amtes fraglich. Im Libanon-Krieg von 2006 bombardierte die israelische Luftwaffe zu Beginn ihrer damaligen Offensive auch den Flughafen Beirut. Der Seehafen ist seit der verheerenden Explosion eines Ammoniak-Nitratlagers vor 4 Jahren nicht nutzbar. Evakuierungen auf dem Landweg nach Syrien sind ebenfalls nicht möglich.
Stefan Dietjen. Sommer in Deutschland, Schulferien in den meisten Bundesländern. Auch das Parlament hat derzeit sitzungsfrei, doch von sommerlicher Ruhe und Gelassenheit derzeit kaum eine Spur in Berlin. Im Gegenteil, im eigentlich schon gelöst geglaubten Haushaltsstreit der Koalition gibt es seit Tagen einen hitzigen Schlagabtausch zwischen den Ampelparteien. Auch heute geht es weiter. Aus Berlin, Jörg Münchenberg.
Nach der SPD haben jetzt auch die Grünen deutliche Kritik an Finanzminister Christian Lindner, FDP, geäußert. Nachdem in der letzten Woche 2 vom Finanzministerium in Auftrag gegebene Rechtsgutachten zum Haushaltsentwurf 2025 an die Öffentlichkeit gelangt waren, ohne vorherige koalitionsinterne Abstimmung. SPD-Chefin Saskia Esken hatte Lindner daraufhin regierungsschädliches Verhalten und Profilierungsdrang vorgeworfen, doch auch bei den Grünen ist man hörbar verärgert. Man hätte das vorab besprechen müssen, betonte heute Morgen Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann im Deutschlandfunk.
Deshalb ist das nicht sehr professionell und ich habe das an dieser Stelle auch nicht verstanden, dass Christian Lindner die Öffentlichkeit sucht.
Zumal Lindner am Wochenende per ZDF-Interview nachgelegt hatte. 5 Milliarden Euro müssten jetzt durch andere Maßnahmen mobilisiert werden, etwa durch weitere Sparmaßnahmen. Begründung: die ursprünglich angedachte Umwidmung von nicht verbrauchten Geldern bei der staatlichen KfW-Bank für die Gaspreisbremse sei verfassungsrechtlich zu heikel. Deshalb müsse die Koalition nun andere Wege finden. Das sei wiederum Aufgabe der Regierung, betont Hasselmann, um dann ebenso wie die SPD die roten Linien aufzuzeigen.
Es gibt Möglichkeiten, sicherlich ohne im Bereich des sozialen Zusammenhalts, der Fragen von Gerechtigkeit oder aber auch der notwendigen Investitionen in Klima und Energie weitere Einschnitte machen zu müssen.
Wie jedoch das neue Milliardenloch im Haushalt gestopft werden soll, ist derzeit offen. Zumal dieses aus Sicht der FDP noch größer werden könnte, denn auch die zwei anderen geplanten Maßnahmen, die Vergabe von Krediten an die Deutsche Bahn sowie die Autobahn GmbH, sieht man im Finanzministerium durchaus kritisch. Der erneute koalitionsinterne Streit über den Haushalt 2025 ist natürlich Wasser auf die Mühlen der Opposition, wobei der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Thorsten Frey gegenüber dem Deutschlandfunk eine ganz andere Rechnung aufmacht.
Also ich verfolge mit einem gewissen Maß an Verstörtheit die Debatte, die die Koalition sich jetzt im Sommer liefert. Noch Anfang Juli hat sie einen vermeintlichen Kompromiss verkündet. Jetzt sieht man, dass es eben kein Kompromiss war, sondern dass da einfach eine Deckungslücke von 17 Milliarden Euro im Haushalt ist, von der die Koalition nicht weiß, wie sie sie schließen kann.
Tatsächlich wollte die Ampel 9 Milliarden Euro mit Hilfe der drei verfassungsrechtlich umstrittenen Maßnahmen decken, die restlichen 8 Milliarden dann im Haushaltsvollzug durch nicht verwendete Mittel in den Ministerien. Zumindest letzteres ist ein durchaus übliches Verfahren. Doch unabhängig davon, wie groß die Lücke am Ende tatsächlich sein wird, für die Ampel, so zumindest die Einschätzung von Unionspolitiker Frey, gehe es jetzt erneut ums Ganze.
Wenn die Koalition wirklich daran scheitern sollte, diese Lücke zu schließen, dann ist sie wirklich als Koalition am Ende und dann sollte sie auch die Konsequenzen ziehen.
Der Bericht aus Berlin von Jörg Münchenberg. 99% Zustimmung. Das klingt wie ein Wahlergebnis aus längst vergangenen Zeiten, ist aber das Resultat des Online-Votums der US-Demokraten für die Nominierung von Kamala Harris als US-Präsidentschaftskandidatin. Keine Überraschung, sie war die einzige Kandidatin. Nun fehlt noch der formelle Segen der Führungsgremien der Partei Mitte des Monats beim Parteitag in Chicago. Zuvor jedoch die Bekanntgabe ihres Running Mates, ihres Vizekandidaten. Und hier waren bis vor wenigen Stunden noch zwei Namen im Gespräch. Doch Nina Barth in Washington, inzwischen scheint klar, wer an der Seite von Kamala Harris ins Rennen geht.
Ja, und das ist Tim Walz, der Gouverneur von Minnesota. Das ist ein Bundesstaat im Mittleren Westen. Und er hat sich jetzt letztendlich durchgesetzt gegen Josh Shapiro, Gouverneur aus Pennsylvania. Das waren die beiden Namen, die zum Schluss noch gehandelt wurden. Und jetzt hat sich Kamala Harris eben entschieden für Tim Walz. Und sie hat auf X geschrieben, ich bin stolz zu verkünden, dass ich Tim Walz gebeten habe, mein Kandidat zu werden. Es ist großartig, ihn im Team zu haben.
Tim Walz, ein Gouverneur aus Minnesota, dieser Name sagt uns in Deutschland reichlich wenig. Wofür steht er? Wo steht er politisch?
Ich glaube, Tim Walz ist ein Name, den viele Amerikaner und Amerikaner vor kurzem auch noch nicht auf dem Schirm hatten. Das hat sich geändert in den vergangenen zwei Wochen. Tim Walz ist derjenige, der ein inzwischen geflügeltes Wort für die Demokraten im Wahlkampf produziert hat. Walz ist derjenige, der Donald Trump und dessen Vizekandidaten J.D. Vance als weird bezeichnet hat, also merkwürdig, sonderbar, schräge Vögel. Das hört man inzwischen in fast jedem Interview mit einem Demokraten. Und dafür steht Walz auch, für seine klare, direkte Sprache, bodenständig, volksnah. Und was seinen politischen Kurs angeht, das ist ein Liberaler. Er hat einen liberalen Kurs in seinem Bundesstaat gefahren, hat zum Beispiel durchgesetzt, dass es an Schulen kostenlose Schulessen gibt. Er hat ein strengeres Waffenrecht in Minnesota durchgesetzt und er ist ein Kämpfer für das Abtreibungsrecht, hat in seinem Bundesstaat ein sehr liberales Abtreibungsrecht eingeführt.
Bodenständig, liberal. Wie wichtig ist Tim Walz für den weiteren Wahlkampf von Kamala Harris? Welche Wählergruppen kann er ansprechen, die Kamala Harris vielleicht nicht erreicht?
Der Schwachpunkt für Kamala Harris, das zeigen die Umfragen, sind weiße Männer, ältere weiße Männer vor allem. Und ich glaube, sie denkt sich, dass Tim Walz da ganz gut diese Wählergruppe ansprechen kann. Und Minnesota, ein Bundesstaat im Mittleren Westen, eben ländlich geprägt, ein hoher weißer Bevölkerungsanteil, Für diesen Bevölkerungsanteil steht Tim Walz. Das wird sich Kamala Harris erhoffen, dass er da eben punkten kann.
Gibt es schon Reaktionen von den Republikanern? Hat Donald Trump vielleicht schon einen Tweet abgesetzt?
Ja, es war noch nicht mal offiziell, also Kamala Harris hatte das noch gar nicht offiziell bestätigt, dass es wirklich Tim Walz wird. Da hat das Wahlkampfteam von Donald Trump schon reagiert und hat geschrieben, wenn Tim Walz den Wählern nicht die Wahrheit sagen will, dann werden wir das tun. Genau wie Kamala Harris ist Tim Walz ein gefährlicher, liberaler Extremist. Also das ist jetzt die Kritik, die wir, glaube ich, auch in den kommenden Wochen noch zu hören bekommen werden von Donald Trump und von der republikanischen Seite, dass das Team Kamala Harris und Tim Walz viel zu liberal ist und gefährlich für das Land.
Vielen Dank für diese Information live aus Washington, Nina Barth. Nach dem Mord an drei Kindern in Southport nahe Liverpool weiter kein Ende der Krawalle in Großbritannien. Viele der gewaltbereiten Randalierer gehören laut Polizeiangaben zu der rechtsextremen Gruppe ELD. Die Wut und die Gewalt auf der Straße gegen Ausländer und Einwanderer wird vom Gründer dieser Gruppe gezielt geschürt. Hintergründe aus London von Franziska Hoppen.
Bei den rassistischen Ausschreitungen in England wird immer wieder ein Name skandiert: Tommy Robinson. Gemeint ist Stephen Yaxley Lennon, ein 41-Jähriger, der seinen Namen änderte, um einen Fußball-Hooligan seiner Heimatstadt zu ehren. Robinson ist wohl Großbritanniens bekanntester Rechtsextremist und gilt als einer der Drahtzieher der Proteste der vergangenen Wochen. Seit dem Messerangriff in Southport, bei dem drei kleine Mädchen getötet wurden, teilt Lennon quasi im Stundentakt Falschinformationen und Hetze auf der Social-Media-Plattform X und motiviert seine 900.000 Follower, auf die Straße zu gehen. Dabei inszeniert sich Lennon als Märtyrer der Meinungsfreiheit. Die Polizei hat ihn im Blick, sagt Del Babu, ehemaliger leitender Beamter der Londoner Polizei.
He's had an increase of 200.000 followers in the last 30 days. And then he's said he's sitting in a multi-million pound house, enjoying himself and directing writing.
Robinson habe 200.000 Follower in den letzten 30 Tagen dazu gewonnen, sitze in einem Millionen Pfund schweren Haus und steuere die Ausschreitungen in England. Robinson soll sich gerade auf Zypern aufhalten. Zeitungen vermuten, dass er aus Großbritannien geflohen ist, nachdem er in einem Fall wegen Verleumdung nicht zu einem Gerichtstermin erschienen war. Dennoch werden Robinsons Inhalte tausendfach geteilt und immer tiefer ins Netz getragen.
What's quite worrying is up until recently, before Elon Musk took over, a lot of the racist, homophobes, misogynists weren't allowed on there. They'd been kicked off. They've now come back.
Erst seit Tech-Gigant Elon Musk Twitter übernahm, sagt Babu, dürfen Rassisten wie Robinson dort wieder unterwegs sein. Die Plattform hatte seinen Account eigentlich 2018 gesperrt. Den genauen Grund gab Twitter nicht an. Die britischen Zeitungen mutmaßten, es läge an Hassrede. Even Humble kennt Robinson. Die beiden trafen sich bei der English Defence League, einer rechtsextremen Gruppe, die gegen Migration und den Islam auf die Straße ging und die Robinson 2009 in seiner Geburtsstadt Luton mitgegründet hatte und deren Anführer er wurde. Humble sagt, heute gehe es Lennon bei seinem exzessiven Twitter-Auftritt vor allem um eins: Klicks.
That's what it is. It's all about traffic for him now, because he's not really a member of a group enough, and he's not.
Robinson gehöre keiner Gruppe mehr an, er leite auch keine mehr. Denn die English Defence League verließ Robinson 2013. Die Gruppe hatte ihren Höhepunkt laut der Antirassismusorganisation Hope Not Hate 2011, als bei einer Demonstration 3000 Menschen erschienen. 2018 hörte die EDL auf zu existieren. Es gibt keine Treffen mehr, sagt Humble, auch keine Mitgliederliste. Vielmehr zersplitterte, was von der EDL übrig war, in weitere rechtsextreme Gruppen, teils noch radikaler, so Humble. Joe Mulhall von Hope Not Hate warnt im Podcast von Aktivist Owen Jones vor genau diesen Netzwerken, die ehemalige Mitglieder untereinander gegründet haben.
What we've seen is ostensibly, while it is no longer a formal organization with memberships and regional structures, there is now thousands of individuals that are essentially part of these networks, primarily online.
Tausende Individuen seien Teil eines Netzwerkes, das primär online vorgehe. Robinson begann nach seinem EDL-Austritt, sich als Journalist zu identifizieren, wurde 2018 für einen Livestream vor einem Gericht festgenommen. Die Free-Tommy-Bewegung brachte mehr Menschen auf die Straße, als es die EDL je geschafft hatte. Robinson saß mehrere Male hinter Gittern, unter anderem wegen Betrug und Körperverletzung. Medien berichten, dass er durch internationales Crowdfunding für seinen politischen Aktivismus zum Millionär geworden sei.
Aus London, Franziska Hoppen. Einen Tag nach der Flucht der langjährigen Regierungschefin aus Bangladesch ist die politische Lage in der Inselnation mit seinen 22 Millionen Einwohnern weiter unübersichtlich. Das Parlament wurde inzwischen aufgelöst. Charlotte Horn.
Ein Mann hockt auf der hohen Statue von Mujib Rahman, dem Gründervater des unabhängigen Bangladesch und Vater von Sheikh Hasina. Mit einem Hammer versucht er, die Statue zu zerstören. Wie in der Hauptstadt Dhaka rissen Demonstranten an vielen Orten Statuen herunter. Ihr Hass richtete sich gegen die zurückgetretene Premierministerin. Seitdem sie an der Macht war, hatte sie das Gedenken an ihren Vater hochgehalten und Statuen aufstellen lassen. Auch heute strömten tausende Menschen zu Hasinas Amtssitz, machten Selfies. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie sie plündern, was sie tragen können. Wertvolle Möbel, Hasinas berühmte Seidensaris oder Tiere aus ihrem Garten. Auch der Bankangestellte Aslam Hussein wollte das Gebäude mit eigenen Augen sehen. Er habe aber nichts mitgenommen, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Dieser Vandalismus, den ich heute gesehen habe, war einfach herzzerreißend. Das ist alles öffentliches Eigentum, nicht das von Hasina. Mit unseren Steuergeldern werden wir für die Reparatur bezahlen müssen. Das Parlament von Bangladesch war am Nachmittag aufgelöst worden. Die Studentenbewegung hatte zuvor mit erneuten Protesten gedroht, sollte dieser Schritt nicht vollzogen werden. Inzwischen ist auch die frühere Regierungschefin und Oppositionsführerin Khalida Zia wieder frei. Der Präsident hatte gestern ihre Freilassung aus dem Gefängnis angeordnet. Außerdem sollen inhaftierte Demonstranten entlassen werden. Zurzeit laufen Gespräche zu einer Übergangsregierung zwischen der Armee und verschiedenen politischen Vertretern. Friedensnobelpreisträger Mohammed Yunus hat inzwischen mitgeteilt, er könne sich vorstellen, eine Übergangsregierung zu führen. Die Protestbewegung der Studenten hatte den 84-Jährigen vorgeschlagen. Er war mit seiner Idee der Mikrokredite weltweit bekannt geworden. Unter Hasina war Yunus wegen Korruption angeklagt. Im indischen Fernsehsender NDTV sagte er: Jetzt sind wir eine sehr autoritäre Regierung losgeworden. Millionen von Menschen sind auf der Straße. Sie genießen ihre Freiheit. Endlich sind wir frei von all den Schwierigkeiten, die wir durchgemacht haben. Eine neue Ära beginnt in Bangladesch. Jetzt gehe es darum, die Stabilität im Land wiederherzustellen, den Menschen wieder eine Demokratie zu ermöglichen. Zwei Drittel der Bevölkerung seien junge Menschen und sie hätten nie wirklich freie und faire Wahlen erlebt. Damit haben wir zum ersten Mal die Chance, eine echte Wahl abzuhalten. Das war der ganze Sinn der Revolution. Vieles sei gerade in der Schwebe in Bangladesch, sagt Politikexpertin Jasmin Lorch. Sie beobachtet die Lage von Deutschland aus.
Es ist natürlich immer noch nicht ausgeschlossen, dass das Militär selbst die Vertreterinnen oder Vertreter einer Interimsregierung ernennen wird, ernennen will. Und ebenso wenig ist eben ausgeschlossen, dass das Militär im schlimmsten Falle sogar eine Militärregierung bilden wird.
Doch das würden die Studenten wohl nicht akzeptieren. Die gestern zurückgetretene Premierministerin Sheikh Hasina hält sich weiter im Nachbarland Indien auf. Noch ist nicht bekannt, wo genau sie ihr Exil plant.
Charlotte Horn. Seit vielen Jahrzehnten sorgt auch die nukleare Abschreckung dafür, dass eine direkte militärische Konfrontation zwischen Atommächten und deren Verbündeten undenkbar geworden ist. Wie schrecklich ein Atomkrieg ist, erfuhr die Menschheit heute vor 79 Jahren. Am 6. August 1945 der erste Atombombenabwurf auf Hiroshima. Heute das Gedenken aus Tokio, Katrin Erdmann.
Der Bürgermeister von Hiroshima hat in seiner Gedenkrede im Friedenspark der westjapanischen Stadt zu Einigkeit durch Dialog aufgerufen, um eine Abkehr von der nuklearen Abschreckung zu erreichen. Dabei hatte Mitsui selbst im Vorfeld für Kritik gesorgt, weil er, anders als der Bürgermeister von Nagasaki, auch Israel eingeladen, Russland und Weißrussland jedoch von der Zeremonie ausgeschlossen hatte. Insgesamt waren Vertreter aus mehr als 100 Ländern und der Europäischen Union nach Hiroshima gekommen. Nach einer Schweigeminute um 8.15 Uhr in der Zeit des Abwurfs wurde eine Liste der Überlebenden, die in den vergangenen 12 Monaten gestorben sind, am Kenotaph im Friedenspark aufgestellt. Das gewölbte Denkmal aus Stein enthält inzwischen 340.000 Namen. Die Zahl der Überlebenden schrumpft indes von Jahr zu Jahr. Ihr Durchschnittsalter liegt bei 85 Jahren. 3 Tage nach dem Abwurf auf Hiroshima hatten die USA eine zweite Atombombe auf Nagasaki abgeworfen. Bis heute hat sich keine Regierung der USA offiziell bei den zivilen Opfern der Abwürfe und ihren Angehörigen entschuldigt.
Aus Tokio, Katrin Erdmann.
Deutschlandfunk. Olympia aktuell.
Und dieser Vormittag am 11. Wettkampftag begann bereits mit einer Goldmedaille, Jessica Sturmberg.
Ja, es war der letzte Ritt vor dem wunderschönen Panorama des Versailler Schlosses. Die Reitwettbewerbe sind nämlich jetzt zu Ende. Und bei diesem letzten Wettkampf hat sich Springreiter Christian Kukuk mit dem Olympiasieg in der Einzeldisziplin gekrönt.
Deutschland hat wieder einen Einzel-Olympiasieger im Springreiten. Nach dem Gold von Uli Kirchhoff 1996 in Atlanta triumphierte in Versailles Christian Kukuk mit seinem 14-jährigen Wallach Checker. Der 34-jährige Warendorfer zeigte in einem hochklassigen Finale keine Nerven und blieb im Umlauf und im Stechen der besten drei Fehler frei.
Das ist ganz wenigen Menschen gegönnt, eine olympische Goldmedaille zu gewinnen. Ich bin jetzt einer davon. Das ist was Unfassbares. Ich freue mich drauf, das sacken zu lassen und das realisieren zu dürfen in den kommenden Tagen. Es ist einfach nur ein unglaublich emotionaler Moment für mich.
Der zweitplatzierte Schweizer Steve Gardar und der dritte Michael van der Vleuten aus den Niederlanden hatten je einen Abwurf und bescherten Deutschland so die vierte Goldmedaille bei diesen Olympischen Spielen. Eine herausragende Bilanz nach zwei herausragenden Ritten des Sensations-Olympiasiegers Christian Kukuk. Der zweite deutsche Starter Philipp Weishaupt belegte Rang 12.
Ja, und aktuell läuft das Halbfinalspiel der deutschen Fußballerinnen gegen die USA. Da hören wir gleich live rein. Aktuell steht es in der 37. Minute noch 0:0. Das deutsche Basketballteam hier in Paris trumpft bei diesen Spielen so richtig auf nach Gold der 3x3-Basketballerinnen. Gestern ging es für die Männer im regulären Team, heute im Viertelfinalspiel gegen Griechenland. Jakob Rüger.
Zum ersten Mal stehen die deutschen Basketballer im Halbfinale eines olympischen Basketballturniers nach dem 76:63 Erfolg gegen Griechenland. Dieser Sieg soll aber nur ein Zwischenschritt sein, denn die Medaille ist das große Ziel der DBB-Auswahl. Dafür braucht es aber eine Leistungssteigerung. Im ersten Durchgang hatte Deutschland nämlich große Probleme mit den Griechen um Giannis Antetokounmpo. Nach der Pause zeigte der Weltmeister aber endlich seine Qualität. Griechenland fand vor allem defensiv kein Mittel gegen die deutsche Ballbewegung. Mit der Schlusssirene feierten die deutschen Spieler ihren Halbfinaleinzug mit Basketballlegende Dirk Nowitzki. Nun fehlt noch ein Sieg zur begehrten Medaille.
In der Leichtathletik gab es heute die Qualifikation Weitspringen der Frauen mit Malaika Mihambo und im Speerwurf mit Julian Weber, Jens Hürkrieg.
Die Olympiasiegerin von Tokio hatte zwei ungültige Versuche und nur noch eine Chance in der Qualifikation im Weitsprung. Der Sprung saß, dritter Versuch, 30 Zentimeter Platz gelassen zum Brett und trotzdem 6,86.
Ja, natürlich war ich auch ein bisschen unglücklich mit der Situation, aber letztendlich geht es darum, nicht lange damit zu hadern. Und ich denke auch immer, solange ich noch einen Sprung habe, sind alle Chancen da.
Ähnlich souverän in der Qualifikation war Julian Weber, der EM-Zweite, gleich im ersten Versuch 87,76 Meter. Gefordert waren hier 84. Er ist also im Finale am Donnerstag mit dabei. Und noch erfreuliche Kunde, Joshua Abuaku und Emil Agekum stehen im Halbfinale über die 400 Meter Hürden.
Und jetzt live zum Fußball.
Eckball für die Amerikanerinnen nach 38 Minuten 0:0 kommt herein. Berger schnappt sich den Ball ganz sicher. Die Schlussfrau im deutschen Kasten an Katrin Berger. Hero im Elfmeterschießen gegen Kanada. Heute bisher ohne jeden Fehler in der Anfangsphase mit zwei sicheren Paraden. Und die beste Chance vergibt die deutsche Mannschaft durch Clara Bühl, die durchgebrochen war, und dann eben noch eine weitere Großchance von Jule Brandt in der 24. Minute. Klasse Kombination. Der Pass durch die Abwehrkette durch. Brandt läuft Richtung Torfrau Alisa Neher. Flachschuss aufs lange Eck, aber Neher ist unten vor den 15.000 Zuschauern in Lyon, verhindert das 0:1. Und jetzt mittlerweile eine komplett ausgeglichene Partie. Die deutsche Mannschaft ist richtig gut drin, obwohl ja heute mit Alexandra Popp und Lea Schüller ganz, ganz wichtige Spielerinnen ausgefallen sind. Spielstand 0:0.
Live aus Lyon war das Edgar Endres. Ja, und dann haben wir noch die Beachvolleyballer heute. Nils Ehlers und Clemens Wickler haben gegen das niederländische Duo mit zwei Sätzen gewonnen. Und anschließend sagte Clemens Wickler:
Ja, war so auf jeden Fall nicht zu erwarten. Ich war so krass nervös vor dem Spiel, eigentlich das ganze Spiel über. Hab das gar nicht ablegen können, aber ja, irgendwie haben wir es doch geschafft, ein richtig starkes Spiel zu machen. Und jetzt, keine Ahnung, hauen alles weiter rein, kämpfen für die Medaille.
Ja, und die deutschen Handballerinnen sind gegen Frankreich ausgeschieden. Kapitänin Emily Böck.
Natürlich tut es einerseits weh, dass man so kurz vorm Halbfinale ausscheidet. Und auf der anderen Seite bin ich bombenstolz auf jede Einzelne, aufs Team auch. Die Reise, die wir jetzt auch im Turnier hatten, war keine einfache, dass wir uns quasi mit so einer geilen Performance verabschieden können.
Soweit der Sport. Vielen Dank, Jessica Sturmberg. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Mein Name ist Stefan Heinlein.